Herzlich willkommen und vielen Dank erstmal für die Einladung. Vielen Dank, dass so viele Leute da sind. Ich habe schon mich gefragt, warum das so ist. Dachte ich mir so, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ein BWLer ins philosophische Café kommt. Entweder es kommt niemand oder es kommen alle, um es ihm mal so richtig quasi aufzumachen. Also offensichtlich muss ich mich fürchten. Ich habe dieses Thema ausgewählt. Eigentlich wurde ich angefragt als BWLer, als Ökonom, ob ich nicht was machen will zu politischer Ökonomie. Ich habe da auch ein paar Bezüge dazu. Mein Vorschlag war dann aber eher, dieses Thema zu machen. Einerseits ist es näher dran an meiner eigenen Forschung und auch an Engagements wie meiner Tätigkeit im ZDF Fernsehrat oder als Verwaltungsrat, aber auch, weil ich mir gedacht habe, in Wirklichkeit ist es ein bisschen ein Metathema zu den Krisen, die sonst so dieses Semester über Thema sind. Ja. Weil egal welche Krise schon Thema war oder noch Thema sein wird, ja, ob es die vergangene Corona-Krise war, ob es die Gaspreiskrise, ob es die Inflationskrise war, welche Krisen man auch immer wir jetzt da noch haben werden oder auch die Gesundheitskrise, alle diese Krisen werden natürlich im öffentlichen Raum verhandelt. Alle diese Krisen und welche Möglichkeiten der Lösung man überhaupt in Erwägung zieht, haben damit zu tun, was als quasi Problem, was als möglicher Lösungsweg, was ist angesehen wird. Also das klassischste, bekannteste Beispiel war auch dieses Semester, glaube ich, schon Thema, ist natürlich die Klimakrise, die Erderhitzung, mit der wir konfrontiert sind, wo es ja seit 30 Jahren quasi genau diese Auseinandersetzung gibt, wie akut ist sie, ja, und inzwischen bewegen wir uns gerade von, gibt es sie wirklich zu, können wir sie überhaupt noch lösen, ja, also irgendwie, das ist dann ein Problem, dass mein Philosophen-BWLer-Kollege Günter Ortmann als ein noch nicht mehr Problem bezeichnet hätte, ja, also es ist noch nicht zu spät und dann gibt es keine Chance mehr, es zu lösen, und irgendwo da genau an diesem Grenzpunkt sind wir gerade. Und das heißt, sowohl aus dieser Erfahrung der Corona-Jahre als auch aus der aktuell laufenden Debatte um zum Beispiel Klimakrise, um zum Beispiel Fragen von Inflation, Teuerung und wie man dem begegnen kann, da stellen sich diese Fragen, was ist, ja, welche Fakten sind richtige Fakten, welche sind alternative Fakten, und das Ganze dann noch dazu in einem sich radikal ändernden Medienumfeld, wo ja, es eben auch dann sogenannte Alternativmedien gibt. Alternativmedien war mal cool, heute ist es eher uncool, ja, das hat sich irgendwie auch verschoben, ja, also kommt natürlich auch darauf an, wo sie stehen. Und zweitens möchte ich noch etwas offenlegen, beziehungsweise voranstellen, meinen Ausführungen dann auf diese Frage, zu dieser Glaubwürdigkeitskrise von Wissenschaft und Journalismus, die ich ganz bewusst gemeinsam verhandeln will, weil meine Meinung, das ist vielleicht auch meine erste These, über die wir auch dann diskutieren können, es geht in beiden Fällen in Wissenschaft und Journalismus um Erkenntnisprozesse. Auch wenn die Methoden andere sind und die Veröffentlichungsorgane andere sind und auch wenn die beiden Sphären teilweise miteinander stark interagieren, ja, also ist es trotzdem so, dass mein Eindruck ist, dass dieses Problem, was kann man noch glauben, wem kann man noch glauben, dass diese Frage beide Sphären betrifft, gerade auch in ihrem Zusammenspiel. Und ich selbst auch in diesen beiden Sphären mich ein bisschen bewege. Jetzt sind da zwei Logos auf meiner Eröffnungsslide. Das eine ist die Uni Innsbruck, wo ich als Professor eben für Betriebswirtschaftslehre tätig bin, Schwerpunkt Organisation. Andererseits das Momentum-Institut. Da weiß ich nicht, ob das allen was sagt. Ich habe eine Slide kurz vorbereitet. Achso, ne, zwei sogar. Eine, was wir so machen oder auch nicht. Ja, wie immer. Also, Momentum-Institut ist ein Think Tank, den ich vor mittlerweile 3 Jahren gemeinsam mit Barbara Blaha gegründet habe, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, einerseits als advokatorischer Think Tank Themen im Interesse der vielen, man könnte sagen der 99%, zum Thema zu machen, hier auf wissenschaftlicher, fundierter Basis Ideen, Konzepte, Lösungen zu entwickeln und die dann aber mit Hilfe eines eigenen Magazins, dem Moment-Magazin, auch unmittelbar in die Öffentlichkeit zu tragen. Also durchaus ein bisschen ein Unterschied zu klassischen Thinktanks, die ausschließlich wissenschaftlich arbeiten, ist das auch ein Hybrid aus einem wissenschaftlichen Teil und einem journalistischen Teil. Also insofern passt das auch zu diesem Thema heute. Wir fokussieren uns auf 3 Themen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Verteilungsfragen und die Klimakrise. Ja, das sind sozusagen die 3 Themen, in denen wir in diesem Institut arbeiten. wo wir uns darauf konzentrieren. Warum stelle ich das so vorweg meines Vortrags? Nicht aus Werbezwecken, sondern um gleich einzusteigen ins Thema Glaubwürdigkeitskrise. Und wenn man manchen, nicht allen, aber vielen medialen Beobachterinnen und Beobachtern Glauben schenken darf, dann sind Leute wie ich schuld daran, dass wir diese Glaubenskrise haben. Warum? Ich bin ein aktivistischer Wissenschaftler. Ja, ich bin ein Wissenschaftler, der durchaus auch öffentlich Position bezieht, der sich in Gastkommentaren in Medien äußert, der einen Think Tank gegründet hat, der eine klare weltanschauliche Haltung, progressiv, wie immer, arbeitnehmerfreundlich, wie man sie nennen will, vertritt. Und ich bin etwas, was zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als ein Gräuel bezeichnet wurde. Ja, also, und natürlich meint dieser Kollege hier, der den Artikel geschrieben hat, nicht mich persönlich, ja, sondern er hat da andere Leute vor Augen. Ja, also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es da eben um zum Beispiel aktivistische Klimaforscherinnen und Forscher, die sich vielleicht sogar irgendwo hinkleben oder sogar irgendwas anschütten, anwenden. Also es, gerade kürzlich wurde festgenommen, einer der renommiertesten Klimaforscher der NASA, weil er eben sich aktivistisch in einem Ausweis betätigt hat. Ein Kollege von mir, der zu Klimawandel forscht in der BWL, hat sich mal wirklich auch an Autos geklebt und hat mitgewirkt, ich glaube auch mitgeforscht an nicht Last Generation, aber Extinction Rebellion. Also insofern gibt es da durchaus einige Beispiele im Klimabereich, aber natürlich auch während der Corona-Krise gab es diese Debatte, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier eigentlich der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft schaden, ja, indem sie quasi eigentlich hier auch lautstark politische Positionen vertreten, vielleicht dann auch begründen mit ihren Ergebnissen, die sie aus ihrer Forschung haben, dass das aber eigentlich eher sozusagen ein Bärendienst ist, um diese Probleme zu lösen, weil sie eben zu einer Glaubwürdigkeitskrise führen, weil wie soll man denen noch glauben, dass sie seriöse Forschung betreiben, wenn sie ja quasi eine politische Agenda verfolgen. Das hat dann auch, das ist für, wenn man jetzt an der Uni tätig ist, so wie ich, dann führt das auch noch zu schizophrenen Situationen, wie das eigentlich von uns zunehmend erwartet wird, nicht nur das klassische Programm zu leisten, nämlich zu forschen und wissenschaftliche Beiträge, Bücher zu veröffentlichen und zu lehren, ja, also Vorlesungen zu halten, Seminare und so weiter, sondern es gibt seit 10 Jahren, würde ich sagen, vermehrt den Druck und die Aufforderung und die Unterstützung dabei, auch wissenschaftliche Ergebnisse in die Gesellschaft hinauszutragen. Das Stichwort, ich weiß nicht, ob das allen hier ein Begriff ist, das unter dem es läuft, ist Third Mission. Ja, also Third Mission, also genau als neben Forschung und Lehre, als Third Mission, als dritten Bereich, der quasi zum Aufgabengebiet von Hochschullehrenden und Forschenden zählt, die Forschungsergebnisse auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Wenn man dann aber sagt, naja, aber ist nicht das, was quasi diese Klimaforscher machen, genau das? Ist das nicht Third Mission? Ja, also quasi, sie machen Forschung und auf Basis ihrer Erkenntnisse handeln sie. Allerdings gibt es da andere Kollegen, auch hier ein Kollege aus meiner eigenen Disziplin, ich bin hier anonymisiert, der als Reaktion auf Vorlesungsfolien von mir unter anderem auf Twitter geschrieben hat, Third Mission, das ist Knowledge Transfer und Outreach, die Funding-Seite spielt auch noch eine große Rolle, nicht politischer Aktivismus und Standing on the Right Side. Ja, also klare Unterscheidung, ja, Third Mission ist Knowledge Transfer, ja, und vielleicht noch Outreach, ja, aber es ist auf keinen Fall politischer Aktivismus. Und jetzt habe ich gesagt, ich will hier beides, Wissenschaft und Journalismus, gemeinsam verhandeln. Im Journalismus gibt es ähnliche Debatten hier, zum Beispiel Wolfgang Blau, ein selbst ehemaliger Chefredakteur von Zeit Online, dann jetzt im UK tätig, der stark auch zum Thema Klimakrise auch berichtet und sich mit Klimajournalismus beschäftigt hat, hat dazu auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, als er für ein Jahr am Reuters Institute for Journalism Studies in Oxford war. Und als ein Ergebnis seiner Forschung in Oxford hat er zum Beispiel in diesem Text geschrieben oder berichtet er davon, dass es Ängste gibt unter den Journalistinnen und Journalisten, mit denen er gesprochen hat, des Aktivismus beschimpft zu werden, ja, of being accused of activism, wenn sie die Klimakrise eigentlich in dem Maße covern, wenn sie darüber auf die Art und Weise und in dem Umfang auch berichten, indem sie es eigentlich für vernünftig und für der Krise entsprechend finden. Aber es gibt große Zurückhaltung aus Angst davor, an journalistischer Reputation einzubüßen, vielleicht auch keine Jobs mehr zu finden, wenn man eigentlich seinen journalistischen Zeugungen entsprechend handelt. Es gibt noch ein konkretes Beispiel, um es zu illustrieren, das Journalistinnen und Journalisten mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert sind. Es gab zum Beispiel dieses Cover vom Stern, das, und Sie sehen da oben, eine Ausgabe zusammen mit Fridays for Future. Ja? Das wurde natürlich auch wiederum ganz... Ist irgendwas ein Fehler? Moment kurz. Okay, sorry, ich weiß nicht, das muss ich jetzt schon versuchen nochmal herzuzeigen. Das wurde dann auch wiederum, weil es so schön ist, auch hier wieder das Aktivisten-Wording als Schimpfwort zu verwenden. Ja, also hier Ulf Poschert, und das ist besonders schön, ich weiß nicht, wer ihn kennt, wer nicht, ich beneide sie. Ulf Poschert, quasi der selbst wahrscheinlich der größte journalistische Aktivist Deutschlands ist, aber in dem Sinne typisch, unter anderem dann halt dem andersdenkenden Journalisten den Aktivismus vorhalten. Das ist quasi, was er hier genau diesem Sterncover entsprechend getan hat. Jetzt bin ich aber hier im Philosophischen Café. Ja? Und im Philosophischen Café gehe ich davon aus, ja, dass wahrscheinlich viele denken, was erzählt uns da? Also diese Frage von Normativität in der Wissenschaft, das ist ja die älteste Frage. Das ist jetzt wirklich, das holt ja wirklich niemand mehr hinterm Ofen hervor, und da brauchen wir wirklich einen BWLer, der mit uns darüber spricht. Und natürlich brauchen Sie das nicht. Das Ganze ist bis zu einem gewissen Grad eine ziemliche Retro-Debatte. Ja, also was meine ich damit? Ich meine damit, dass zum Beispiel Max Weber, auf den man ja, wenn es um Werturteilsfragen geht, dann oft zurückgreift, ja, dann hat er 1904 einen Aufsatz veröffentlicht, und ich finde den so toll, weil der Aufsatz hat den Titel Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Also ich mag den Titel deshalb, weil er auch von Erkenntnisprozessen spricht, aber vor allem gefällt mir, was er hier getan hat in diesem Titel. Er hat Objektivität unter Anführungszeichen gesetzt. Ja? Weil schon, und ich finde, das sagt schon alles, was in diesem Text steht. Ja? Objektivität als ein unerreichbares Ziel vielleicht, ja? Als, aber etwas, das nie erreichbar ist, das quasi eine nicht normative Erkenntnis, das ist quasi schon für Weber auch in diesem Text klar, ist unmöglich. Und wenn es etwas gibt, um mal einen Sprung nach vorne zu machen, um gut 60 Jahre, und an den Positivismusstreit in der deutschen Soziologie zu erinnern, ja, was dort eigentlich vor allem umstritten war, ist, wer muss sich jetzt Positivist schimpfen lassen? Ja, also die, wir wissen ja, Popper, Albert waren der Meinung, das ist eine totale Fehlbezeichnung, weil sie sind ja gerade keine Positivisten, während Habermas, Adorno und Kolleginnen und Kollegen, vor allem Kollegen glaube ich, der Meinung waren, was ein Positivist ist, entscheiden immer noch wir. Ja. Und hier ging es hoch her und teilweise auch durchaus heftig, aber eigentlich ja, keinen großen Dissens gab es auch während dieses Positivismusstreits darüber, dass eine völlig werturteilsfreie Erkenntnis unmöglich ist. Ja. Das war eigentlich bei allen Streitigkeiten dieses Positivismusstreits in den 60er, 70er Jahren, das war nicht umstritten, ja, dass man quasi diesbezüglich sich nicht frei machen kann. Ja. Ich möchte ein konkreteres Beispiel noch bringen, das ich auch in meinen BWL-Methodenvorlesungen immer ganz am Anfang bringe, als eine der bekanntesten Studien hier. Das ist ein Bild vom Karl-Marx-Hof in Wien. Und wer an dieser Hausnummer im zweiten Stock gewohnt hat, war Maria Hoder. Ja, und zwar Maria Hoder zu einer Zeit, als sie gemeinsam mit Paula Sarsfeld und Hans Zeisel die bekannteste Studie und auch heute aktueller denn je Studie, die Arbeitslosen von Marienthal, angestoßen, angeleitet, durchgeführt hat. Und warum ist die Studie so aktuell? Ich weiß nicht, ob es einige mitbekommen haben, weil es gerade vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich, gemeinsam auch wieder mit Forschern der Universität Oxford, das ist aber jetzt Zufall, ein Pilotprojekt gibt einer Jobgarantie, quasi einer Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose in Grammat-Neusiedl, also genau in dem Bezirk, wo die Ortschaft Marienthal liegt oder gelegen ist. Das hat natürlich nicht zufällig gewählt, sondern hat gesagt, für dieses Pilotprojekt knüpfen wir an diese weltweit anerkannte sozialwissenschaftliche Tradition. Warum erzähle ich das so? Weil diese Studie bringe ich deshalb auch immer am Anfang, weil wenn man da reinschaut, dann sieht man, wie mit welcher großen methodischen Vielfalt hier wirklich die Grundsteine gelegt wurden für moderne, empirische, sozialwissenschaftliche Forschung. Also da wurde quasi von Interviews, offenen Interviews, biografischen Interviews, problemzentrierten Interviews über Beobachtungsdaten, Das bekannteste Beispiel ist, kennen Sie alle sicher, aber das sich mir am meisten eingeprägt hat, bis hin, dass man dazu geht, die Schrittgeschwindigkeit der Passantinnen und Passanten zu messen, um herauszufinden, ob die Schrittgeschwindigkeit sich mit der Dauer der Arbeitslosigkeit verlängert und so weiter. Bis hin zu Teilnahme der Beobachtung bei irgendwelchen Freizeitvereinen, bis hin zu heute, würde man sagen, forschungsethisch fragwürdigen Methoden, wie dass man sich beim Arzt dazugesetzt hat, um zuzuhören, die Patientengeschichten, ohne da quasi die Zustimmung noch weniger einzuholen und das offen zu legen. Gut, egal, ich will jetzt nicht hier, ich könnte eine ganze Vorlesung über die Marienthal-Studie führen. Also das war quasi wirklich ein Meilenstein in der empirischen Sozialforschung und die Kollegen, die auch mitgeschrieben haben, sind ja dann auch später geflüchtet in den USA und haben dort in unterschiedlicher Art und Weise auch weiter das vorangetrieben. Warum ist das aber für uns, für das Thema heute und für diese Glaubwürdigkeitsfrage und für die Frage von Wissenschaft, Journalismus und Aktivismus auch so ein gutes Beispiel? Na, wie ist denn diese Studie entstanden? Und das Spannende ist, die Idee, es war Otto Bauer, der damalige, nicht Vorsitzende, aber ideologische Vorsitzende der Zwischenkriegssozialdemokratie, der im Gespräch mit Paula Sarsfeld und eben Maria Hoder gesagt hat, auf die Frage, naja, was wäre das drängendste Problem, das für Sozialwissenschaften zu erforschen gelte. Das wäre damals natürlich in den 30er Jahren die Massenarbeitslosigkeit gewesen. Und er hat sogar Marienthal als Ort für die Untersuchung vorgeschlagen. Er hat gesagt, geht dorthin, schaut euch das an. Das ist ein Ort, der quasi komplett leidet unter dem Niedergang der Textilindustrie in dieser Ortschaft. Das heißt, wir haben hier sowohl bei der Auswahl des Forschungsthemas, des konkreten Forschungsproblems, bis hin zur Auswahl des Forschungsortes schon mal eine politisch motivierte Begründung. Warum soll ich mir, und ich finde diese Frage, das ist vielleicht das, da können auch die allermeisten mit, ja? Wenn man sich anschaut, wo kommen solche normativen Werturteilsfragen, wo tauchen die im Forschungsprozess auf? Und mit Forschungsprozess meine ich nicht nur Forschung, dasselbe gilt auch für journalistische Berichterstattung, dass ganz zu Beginn immer die Frage steht, aus der unendlichen Zahl an möglichen Themen, Fragen, denen ich mich widme, mit meiner begrenzten Zeit, ja, wähle ich eine aus. Und diese Relevanzentscheidung, das ist schon mal die normativste von allen. Und die ist unhintergehbar. Ja. Also indem ich mich für ein Thema entscheide, egal ob als Journalist, Journalistin, egal ob als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, entscheide ich mich gegen alle anderen. Immer. Und diese Relevanzentscheidung, das schlägt schon mal ganz viel. Aber, und da würden sozusagen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch solche, die sich selbst vielleicht sogar stolz als Positivistinnen und Positivisten beschreiben, ja, solche gibt es in der Ökonomie mehr als anderswo, und die würden da auch mitgehen und sagen, ja, das stimmt, ja, okay, da kommen wir mit, die Forschungsfrage, das ist eine normative, werturteilsbezogene Frage, aber ab dann halten wir die Werte draus. Und meine These wäre, das ist, kann man zwar versuchen, aber es wird nicht klappen, weil wenn man sich den Forschungsprozess ansieht, ja, und wenn wir sagen, okay, am Beginn steht Themenwahl und Forschungsfrage, okay, da ist klar, man hat es gerade gesehen, das ist immer irgendwie politisch. Aber auch bei der Theoriewahl, ja, ich kann nicht untheoretisch es gibt keine atheoretischen Erkenntnisprozesse. Ich versuche immer Kausalitäten zu unterstellen, wenn ich etwas erkläre. Und sobald ich eine Theorie mir aussuche, um mit dieser Brille auf die Welt zu schauen, schließe ich erstens wieder alle anderen Theorien aus, aber zweitens akzeptiere ich immer bestimmte normative Werthaltungen, die dieser Theorie immanent sind und in der Theorie selbst nicht hinterfragt werden, ja, ich würde sogar sagen, in der Regel nicht hinterfragt werden können. Ja. Das heißt, die Theorie, die ich wähle, hat normative Implikationen. Wenn ich dann auf Basis der Theorie die Methodenwahl treffe, also mache ich eine großzahlige Befragung, rede ich mit Expertinnen und Experten, verlasse ich mich auf Beobachtungsdaten, kombiniere ich diese Daten miteinander. Alles das sind Entscheidungen, die sich nicht restlos erklären lassen aus der Methode heraus, sondern die haben dann häufig zu tun mit Fachkonventionen. Was heißt eine Konvention anderes als, hat einmal wer so gemacht und seither machen wir es so. Ja? Oder es gibt vielleicht auch Gründe für eine Konvention, das will ich gar nicht bestreiten, aber man könnte natürlich eben eine Konvention auch anders machen, was man daran sieht, wie unterschiedlich methodische Konventionen in den diversen sozialwissenschaftlichen Disziplinen sind. Ja, und dann nochmal deutlicher bei der Ergebnisinterpretation. Worauf fokussiere ich in meinen Ergebnissen? Welche werte ich aus? Wenn ich sammle immer mehr Daten, als ich berichten kann. Wie verdichte ich? Bis hin zum Thema, welche Kategorien wähle ich? Und ich sage jetzt ein Beispiel, auf das ich ganz zum Ende nochmal zurückkommen will, wo man sieht, dass selbst diese Frage von Kategorisierungen hochpolitisch sind. Im Kontext der Wikipedia gibt es zum Beispiel ein Projekt, das erst vor 10 Jahren ungefähr gestartet wurde, das heißt Wikidata. Da hat man sich zum Ziel gesetzt, offen verfügbare Datenbestände zu vernetzen und auch für die freie Nutzung, für Wissenschaft und Forscherinnen und Forscher, aber auch für andere aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen, zu verlinken. Aber so, auch wenn man sagt, okay, da geht es nur darum, Daten irgendwie Datenbanken zu verknüpfen. Ja? Aber wenn man dann eher zuschaut, was das für Herausforderungen mit sich bringt, dann sieht man, selbst da stecken politische Fragen dahinter. Nur ein Beispiel, das besonders plakativ ist. In der Wikipedia gibt es vor allem Listen. Ja? Und gerade für so Datenbanken, zum Beispiel eine Liste mit den aktuellen Head of States, die aktuellen Staatschefs. Ja? Abgesehen von der Frage, die man noch relativ einfach klären könnte, ist, wer ist jetzt der Staatschef in Österreich? Ist das der Kanzler oder ist das der Präsident? Ja? Okay, aber kann man sagen, egal, definieren wir irgendwie. Aber wie schaut es aus? Ist dann der Präsident von Taiwan Teil dieser Liste? Und anerkenne ich damit Taiwan als Staat? Ja, und stelle mich quasi gegen die chinesische Regierung? Ich meine, jetzt kann man sagen, Wikipedia kann sich das leisten, weil sie sind überall auf der Welt zugänglich, nur in China blockiert. Ja? Aber prinzipiell, sozusagen, diese Frage stellt sich auch bei vielen anderen. Was ist mit der Westsahara? Ja, ist die Westsahara als Staat zu behandeln? Ja, oder ist das und so weiter? Also, das sind nur illustrative Beispiele, die zeigen, selbst wenn ich diese unhandliche Welt da draußen irgendwie wissenschaftlich erfassen will, dann ist alleine das, diese Welt in Kategorien zwängen, ein unhintergehbar politischer Akt. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, was ich hier erzählt habe, dann ziehen sich diese normativen Werturteile durch den gesamten Forschungsprozess wie Fett durchs Fleisch. Ja? Und das heißt, das ist etwas, wo ich mich einfach einer Haltung nicht entziehen kann. Und indem ich aber behaupte, das tun zu können, mache ich es sogar noch schlimmer, ja? Weil ich dann mich diesen politischen Werturteilen, diesen Entscheidungen zu entziehen glaube. Ja? Und eigentlich verstecke ich sie, verschleiere ich sie. Um jetzt ein Beispiel, weil es ja ursprünglich die Idee war, über politische Ökonomie zu reden, ich werde noch ein zweites Beispiel aus der politischen Ökonomie bringen. Aber das ist passiert zum Beispiel in vielen ökonomischen Debatten, wo genau Fachkolleginnen und Kollegen von mir sich auf die Position stellen, nein, das stimmt nicht, weil sie eben die, zum Beispiel die klassisch utilitaristisch Benthamschen nutzenmaximierenden Kalküle, die ihren Maximierungsannahmen und Maximierungsmodellen zugrunde liegen, ausblenden und nicht quasi berücksichtigen, dass damit auch Werthaltungen verbunden sind. Das heißt, man könnte sagen, dass, wie kommt, wenn man es jetzt wieder rückbindet an dieses ganze Thema Aktivismus, Probleme des Aktivismus, wie kommt es dazu? Es gibt ein Zitat von Terry Eagleton, der hat das mal so auf den Punkt gebracht, Ideologie ist wie Mundgeruch, immer das, was die anderen haben. Ja, also wenn man viele, die Forschung, das betrifft zum Beispiel also ganz besonders Ulf Poschardt, ja, die selbst quasi teilweise sehr aktivistisch agieren, aber genau diesen Blick auf sich selbst nicht quasi in Anschlag bringen. Ich meine, biblisch könnte man es auch formulieren mit dem Balken und dem Splitter und so weiter. Gut, so will jetzt eigentlich nur der langen Vorrede, weil die eigentliche Frage, die sich jetzt stellt, okay, ich habe bereits erwähnt, das ist Retro, das ist eigentlich ein altes Problem. Ja? Also das ist im philosophischen Café zumindest nichts Neues, ja? Auch wenn man manche Fragen natürlich immer wieder stellt und sich immer wieder stellen. Aber die Frage, die eigentlich jetzt spannend ist, warum gerade jetzt? Warum gibt es gerade jetzt diesen Aktivismusvorwurf? Warum hat das so eine Konjunktur? Weil ich würde sagen, vor 10 Jahren war das nicht so ein Thema. Ja, da hat's, diese Fragen haben sich immer schon gestellt, ja, aber dass man hier wirklich sowohl, dass sich Journalistinnen und Journalisten wechselseitig als Aktivistinnen beschimpfen, ja, dass auch Wissenschaftlerinnen vorgeworfen wird, hier quasi die Glaubwürdigkeit zu unterminieren, weil sie sich politisch einbringen, ja, diese Debatte, die ist zumindest meinem Eindruck nach eher jünger. Und da gibt es jetzt verschiedene Thesen, wahrscheinlich auch mehrere Gründe als eines. So einen, das ist sicher, so ist es häufig überdeterminiert. Ich möchte mit einem Zitat eines Kollegen von der FU Berlin einsteigen, ein Sprachwissenschaftler, Anatol Stefanovic, vielleicht kennen wir einige, der hat mal auch hier auf Twitter das mal so auf den Punkt gebracht, er hat mal geschrieben, Postfaktizismus mit Faktizismus zu bekämpfen ist ungefähr so sinnvoll, wie die Postapokalypse mit der Apokalypse zu bekämpfen. Was hat er gemeint? Welche These steckt da dahinter? Die These steckt dahinter, dass einer der Gründe, warum wir heute erleben, ein Revival, ja, ein Retro-Blick auf Wissenschaft, die quasi die Normativität der Wissenschaft leugnet, verweigert, ja, einer der Gründe ist genau der Postfaktizismus. Ja, dass wir konfrontiert sind mit einem ostentativen, in einem Ausmaß, früher undenkbaren Ausmaß des Leugnens von quasi weithin als Fakten anerkannten Dingen, ja, also bis hin zur Big Lie von Trump, der hat behauptet, wie die Wahl wäre gestohlen worden und der das, diese Behauptung auch noch zum Lackmustest für bist du für oder gegen mich macht. Ja? Aber sozusagen diese ganze Rede von alternativen Fakten, diese ganze Rede von dieses radikale ins Zweifel ziehen von zuvor eher sozusagen relativ legitimierten Formen der Wissensgenerierung und Produktion, ja? Auch diese damit verbundene, zum Beispiel im journalistischen Bereich, ja, diese Bedeutungswandel von Alternativmedien hin zu Medien, die quasi alternative Fakten präsentieren und das rechtfertigen eigentlich sehr stark auch durch einen Widerstand gegen den Mainstream. Ja? Und sozusagen, ich hadere mit dem immer, weil ich würde sagen, das gibt Medienkritik einen schlechten Namen, was da in mancher Hinsicht passiert. Ja? Aber sozusagen eine These wäre eben, dass das Problem ist, dass in dem Maße, in dem man diesen Postfaktizismus von bestimmten Bewegungen, politischen Gruppierungen, von bestimmten Akteuren als Problem erkennt, dass man versucht ist, und viele Leute versucht sind, darauf mit Faktizismus zu reagieren und zu sagen, ja, wir müssen über die Fakten reden. Und ganz viel, was Journalistinnen machen, auch zum Beispiel einer der jüngsten Innovationen von eines meiner Meinung nach sterbenden Magazins, dem Profil, ja, also das Profil hat zum Beispiel die jüngste Innovation, die sie gemacht haben, online war, Faktiv. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, also wer schaut schon ein Profil online? Ja, ich auch nicht. Aber Faktiv ist quasi ein neues Angebot, gefördert, glaube ich, von der Wiener Medieninitiative, wo sie eben Faktenchecks machen. Ja. Und wenn man sich da mal die genau anschaut, es ist zum Weinen, ja, weil natürlich diese Faktenchecks auch ganz schnell an Grenzen stoßen. Ja. Das heißt, das Problem ist irgendwie, dass es die Tendenz gibt, den Postfaktizismus mit einer noch stärkeren Betonung der unwiderlegbaren, unbestreitbaren Fakten zu begegnen und damit man aber eigentlich, würde ich sagen, genau das Gegenteil erreicht, eher dazu einlädt, eben die Normativität hinter der Faktenbehauptung zu suchen und die dann anzugreifen. Und das Problem aber ist, weil Erkenntnisprozesse immer auch normativ sind, ist es eben immer möglich, Werte hinter Faktenbehauptungen zu identifizieren. Die sind immer da. Ja? Das heißt, wenn ich aber so tue, als gäbe es sie nicht, dann kann man mich auf diese Art und Weise ganz leicht immer der Lüge überführen. Und damit die Glaubwürdigkeitskrise, in der wir uns vielleicht manchmal befinden, sogar noch vertiefen, statt sie zu überwinden helfen. Ja? Also meine These wäre hier, auf den Faktizismus, und ich stimme deshalb der Aussage von Anatol Stefanovic zu, quasi als Kampf gegen Postfaktizismus auf Faktizismus zu setzen, macht alles nur noch schlimmer. Ja? Das wäre sozusagen meine erste These. Können wir vielleicht dann gerne nachher noch drüber diskutieren. Und zwar merkt man es auch daran, dass selbst die Menschen, die sich besonders, zum Beispiel während der Corona-Krise, besonders vorsichtig bemüht haben, gerade zurückhaltend, gerade nicht mit besonders starken Schlussfolgerungen aufgetreten sind. Mein Lieblingsbeispiel wäre sicher ein Christian Drosten, ja, der quasi trotzdem quasi als von postfaktizistischen Bewegungen als Lügner, als Verbrecher, aber immerhin als Professor weiterhin betitelt würde. Das nur am Rande. Es gibt, glaube ich, noch eine zweite These. Ja, eine zweite These, die ich gerne auch bringen würde. Das eine wäre wirklich so dieses Aufkommen des Postfaktizismus, aber damit verknüpft, damit verbunden natürlich auch die Frage, warum funktioniert das so gut? Und da wäre meine These, dieser Postfaktizismus, der fällt schon auf ein fruchtbares, bestelltes Feld. Und wer hat dieses Feld für den Postfaktizismus bestellt? Und da wäre meine These, schon lange bevor Postfaktizismus ein Thema wurde, gab es Jahrzehnte, oder leben wir in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo systematisch, ja, aus vor allem Profitmotiven heraus, wissenschaftliche Erkenntnisse diskreditiert, unterminiert und in Verruf gebracht wurden. Also am besten dokumentiert ist das inzwischen im Bereich der Klimakrise, der Erderhitzung. Es gibt ein super Dossier im Guardian, da stammt dieser Screenshot her. Es gibt unfassbar viele Studien, die es auch nachgewiesen haben, wie seit 30 Jahren mit unfassbar viel Geld versucht wird, quasi Erderhitzungsskepsis, ja, Klimawandelleugnern quasi nicht nur eine Bühne zu bieten, sondern sie wirklich in den Diskurs zu drängen. Man kann sagen, ähnliche Geschichten gab es auch im Bereich der Forschung zu Tabak, wo die Tabakindustrie 20 Jahre, 30 Jahre erfolgreich wissenschaftliche Erkenntnisse durch Pseudowissenschaft unterminiert hat. Das kann man sagen, war schlimm für die Raucherinnen und Raucher und für die vielen Todesopfer, aber hat uns zumindest nicht den Planeten gekostet. Da sind die Stakes nochmal ein Tick higher. Ja, aber es ändert nichts daran, dass sozusagen in eine These, meine zweite These in diesem Zusammenhang wäre, warum ist das jetzt so stark? Warum funktioniert das, dieses Anzweifeln von Berichterstattung so gut? Naja, weil es auf ein Feld trifft, wo es jahrelang Berichterstattung gegeben hat, die zum Beispiel sich in Form von False Balance ergangen hat und einfach der Klimawissenschaft dem Klimaleugner gegenübergestellt hat oder dem Universitätsforschenden die Person, die quasi von dem Fossil Fuel Think Tank finanziert wurde. Also, kurzes Zwischenfazit, wenn man sich jetzt anschaut, wie dieser Aktivismusvorwurf in der öffentlichen Debatte funktioniert, dann ist das ein Argumentum ad hominem, ja, also man unterstellt ja quasi den individuellen Forschenden, ohne sich überhaupt vielleicht mit dem inhaltlichen Argument auseinandersetzen zu müssen, weil man Aktivist ist, deshalb können die Inhalte, die Ergebnisse, die man präsentiert, das, was man erzählt, nicht stimmen. Gleichzeitig, das habe ich versucht hier deutlich zu legen, wenn man dann genauer hinschaut, ist es fast schwierig. Die Frage, es gibt die Aktivistinnen, die sich dessen bewusst sind, und es gibt die anderen. Aber Aktivistinnen sind sie alle. Ja? Das heißt, man könnte eher dann die Frage stellen, ob wirklich der Aktivismus hier das Problem ist, sondern ob nicht das Problem eher die Verletzung von wissenschaftlichen und journalistischen Qualitätsstandards das Thema. Gleichzeitig, und deshalb habe ich gesagt, Zwischenfazit, wäre mir das fast noch zu defensiv. Ja, das wäre nur so zu sagen, okay, auf diesen Aktivismusvorwurf zu reagieren, ist ja gar nicht so schlimm, wenn man gut und sauber forscht, dann ist es ja egal, ob man auch diese Ergebnisse vertritt, würde ich sagen, ja, so stimmt's. Aber es unterschätzt auch noch das aufklärerische Potenzial, das mit Aktivismus einhergehen kann. Und dafür möchte ich jetzt noch zwei Beispiele bringen, wo eben Aktivismus nicht nur kein Problem ist, sondern Aktivismus eigentlich ein Vorteil, ein Vorzug, eine Chance. Im Englischen gibt es den Spruch, it's not a bug, it's a feature. Ja? Und das erste Beispiel, das mir dazu einfällt, betrifft die politische Ökonomie, weil so leicht und so einfach, wie es sich zum Beispiel an die Klimaforschung macht, ist es am Ende des Tages natürlich trotzdem nicht. Ja? Ich bin immer ganz zurückhaltend, wenn als Verteidigung gegen die Angriffe oder auch als Kritik an False Balance, da ist die Klimaforschung und da ist der Klimaleugner, und wenn man das beides auf eine Bühne stellt, dann würde das ausgewogen wirken, obwohl doch 99% einer anderen Meinung sind. Und ich finde, ja, das ist ein gutes Argument, aber ich bin gleichzeitig Ökonom und ich weiß, es kann auch anders sein. Es kann auch, nur weil eine Mehrheit etwas vertritt, muss es nicht richtig sein. Das ist ja auch, wir stimmen über wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ab. Ja, und das ist gut so. Ja, weil es, genau wenn man auch das ernst nimmt und sagt, wir können zwar nicht Fakten vielleicht mit Sicherheit erkennen, aber wir können uns versuchen, Fakten, wahren Aussagen über die Wirklichkeit anzunähern, ja, dann muss ich trotzdem Unterscheidungen treffen, die einen Unterschied machen. Und das kann ich aber nicht abstimmen lassen. In der Ökonomie gab es bereits 1898, das ist die Zahl, die da draufsteht, 1898 einen Aufsatz von Thorsten Veblen im Cottage Journal of Economics, wo die Frage stellt, why is economics not an evolutionary science? Wo die Frage stellt, warum sich die Ökonomie eigentlich nicht dynamischer weiterentwickelt, warum sie auch nicht vielleicht sich aufstellt. Wir haben diesen Titel schamlos geklaut, also mein Kollege Jakob Capella und ich, und haben uns quasi 100 Jahre später und noch ein bisschen länger die Frage aufgegriffen und gesagt, diese Frage nochmal neu zu beantworten angesichts einer Ökonomie, die unserer Meinung nach, und das war die These in diesem Aufsatz, den wir im Journal of Economics veröffentlicht haben, in einer pfadabhängigen, paradigmatischen Konstellation steckt. Also unsere These war, die Ökonomie als Disziplin ist sehr eng geführt, was einerseits Modelle betrifft, Modellannahmen, die als akzeptabel gelten, und andererseits Methoden, die herangezogen werden können, um legitime ökonomische Forschung zu machen. Wir haben das empirisch untersucht, wir haben Zitationskartelle uns angesehen und so weiter. Ich will das jetzt nicht vertiefen, das Paper kann man, wenn es interessiert, lesen. Nur so als kurzen Überblick, das war ein Bild, das wir uns ungefähr von der paradigmatischen Konstellation der Ökonomie uns gemacht haben. Und was man hier sehen kann, ist, es gibt einen relativ großen und inzwischen auch durchaus diverser werdenden Mainstream, wo es einerseits neoklassische Kernbereich gibt, neoklassische Orthodoxie könnte man das nennen, wo aber auch zum Beispiel in Innsbruck sehr starke Verhaltensökonomie dazu zählt. Warum haben wir die zum Mainstream dazu gezählt? Ich weiß nicht, wie sehr Verhaltensökonomie schon Thema war oder bekannt ist. Verhaltensökonomen, auch unser Arbeitsminister ist ein Verhaltensökonom. Verhaltensökonomie ist deshalb sehr nah dran an der Mainstream-Ökonomie. Verhaltensökonomie funktioniert so, dass man sagt, okay, wir versuchen zum Beispiel über Experimente herauszufinden, wie die Menschen wirklich ticken. Ja? Aber was macht man dabei bei diesen Experimenten, die auch in Innsbruck sehr viel durchgeführt werden? Man nimmt die Schablone des Homo economicus und dessen Rationalitätsverständnis, und das ist quasi der Benchmark für Rationalität. Und dann macht man Experimente und findet raus, wo der Mensch sich verglichen mit diesem Benchmark irrational verhält. Und dann wird es irrational. Ja? Und auf diese Art und Weise passiert aber etwas, nämlich man stabilisiert eigentlich noch den Rationalitätsanspruch des neoklassischen Homo economicus, der aber in sich ja fragwürdig ist. Ja? Also ich werde das jetzt nicht ausführen, das ist ein eigener Vortrag, aber worauf ich hinaus will und damit kommen wir gleich wieder zum Thema des Aktivismus zurück. Aufgrund von institutionellen Dynamiken in der Wissenschaft hat das in den letzten 20, 30 Jahren dazu geführt, im Zusammenhang auch mit quantitativer Qualitätsmessung, Journal Rankings, Zitationsmessungen und so weiter, dass diese alternativen Paradigmen, die es in der Ökonomie mal mehr, mal weniger gab, also ein postkeynesianisches Paradigma war in der Makroökonomie mal ziemlich stark, ja, dass diese Paradigmen marginalisiert werden. Und zwar so sehr marginalisiert werden, dass man inzwischen sogar einen übergreifenden Namen für sie gefunden hat, weil die einzelnen Schulen oftmals schon zu schwach sind, um überhaupt selbst sich noch stark irgendwie zu äußern. Aber es ist schwierig, wenn man in irgendeiner dieser Schulen ist, an einem Volkswirtschaftslehrstuhl in Deutschland, Österreich oder sonst wo einen Lehrstuhl zu bekommen. Man spricht inzwischen von der heterodoxen Ökonomie als Sammelbegriff für diese diversen Strömungen. Wo kommt der Aktivismus ins Spiel? Der Aktivismus kommt ins Spiel von dem hier. Und ich weiß nicht, in Innsbruck gibt es die noch nicht so wirklich. Mich hat kürzlich eine Studentin kontaktiert. Sie hat einen YouTube-Vortrag von mir genau zu diesem Thema hier gesehen. Sie möchte auch eine Innsbrucker Gruppe im Kontext dieser pluralen Ökonomiebewegung gründen. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber es gibt seit inzwischen 20 Jahren auch, aber mit zunehmendem Erfolg an immer mehr und mehr Hochschulen, vor allem im deutschsprachigen Raum, Frankreich, Großbritannien, studentische Gruppen, die sehr unzufrieden sind mit dieser theoretischen und methodischen Einführung und sich eigenständige Lehrveranstaltungen organisieren, um über diese anderen ökonomischen Ansätze überhaupt etwas zu erfahren, weil sie im Regelcurriculum des VWL-Studiums überhaupt nicht vorkommen. Was aber dann dazu führt, wenn das nicht vorkommt im Studium, dann kann auch keiner dazu promovieren. Und wenn keiner dazu promovieren kann, dann kann auch keiner jemals Professor werden. Und das heißt, diese studentische Bewegung, die da wirklich dann in einem Ausmaß selbst teilweise sich Lehrveranstaltungen, Gastvorträge, eine Ringvorlesung organisiert an vielen Universitäten, die betreibt natürlich wissenschaftlichen Aktivismus. Was ich aber sehr interessant finde, sehr spannend, also eine kurze Anekdote noch, wir kommen hier gleich zum Ende, an der FU Berlin, da hat es bevor diese plurale Ökonomiebewegung hochgekommen ist, auch bereits so eine kritische Gruppe gegeben, die haben geheißen, deutscher Humor, Krivis, kritische WirtschaftswissenschaftlerInnen. Ja? Was die aber eigentlich waren Marxisten. Ja? Ich habe nichts gegen Marxisten, ist auch voll okay. Ja? Nur, das ist natürlich dann nur attraktiv für eine bestimmte Gruppe und Subgruppe an Menschen. Und es hat ein bisschen die Vibes, einen neoklassischen Dogmatismus durch einen marxistischen Dogmatismus ersetzen zu wollen. Das große Asset der pluralen Ansätze ist, das sind quasi von einer postkeynesianischen Perspektive bis zu einer radikal-libertären österreichischen Schule der Nationalökonomie sehr unterschiedliche weltanschauliche Positionen durchaus vertreten. Ja? Aber quasi man hat ein offeneres Label, ja? Und man ist offener für mehr Ideen, für mehr Gedanken. Es ist wirklich vom Konzept her ein anderer Ansatz. Und was eben genau diese plurale Ökonomiebewegung erreicht hat, ja? Das merkt man, dass es inzwischen mehrere Lehrstühle wieder gibt, die ausgeschrieben werden für plurale Ökonomie, oder für andere Wege, ist, dass wirklich man diese pfadabhängige Engführung der Ökonomie, ich würde noch nicht sagen überwunden hat, aber zumindest herausfordert. Ja, zumindest herausfordert. Und das, finde ich, ist etwas, das kann noch sehr wertvoll dafür werden, wenn wir reale Probleme in dieser Gesellschaft lösen wollen, wo es einfach nicht gut ist, wenn ich nur einen Hammer habe und dann nur Nägel sehe. Ja, sondern manchmal brauche ich eine Säge. Ja, und dann ist es gut, ja, wenn ich auch quasi irgendwie andere Methoden, Mittel in der Hand habe. Es gibt ein ganz ähnliches Beispiel im Bereich, man kann so sagen, im Bereich des Journalismus, und zwar witzigerweise in Österreich entstanden, ist der Netzwerk Klimajournalismus. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Zusammenschluss von vor allem jungen Journalistinnen und Journalisten, die verzweifelt sind, weil sie sagen, wie das Klimathema berichtet wird, wie wir das behandeln, das ist absurd. Das geht völlig am Problem und an der Relevanz vorbei. Wir müssen auch gleichzeitig, merken wir aber, die Leute drehen weg, die drehen uns ab. Ja, wir erreichen die Leute gar nicht mehr. Ja? Diese reine Doomsday-Berichterstattung, jedes Jahr passiert nichts, jedes Jahr wird es heißer, wir werden alle sterben, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also so einerseits, wir müssen den Journalismus ändern, wie er ist, aber wir müssen auch den Klimajournalismus ändern. Wir müssen schauen, dass wir hier erfolgreicher werden, um hier quasi besser zu sensibilisieren, besser aufzuklären, auch über die Thematik, über die Probleme. Inzwischen gibt es das Netzwerk Klimajournalismus auch in Deutschland. So what? Was machen wir jetzt da damit? Ja, was ist die Ableitung, ja, von dem, was ich hier erzählt habe? Ich möchte zwei Vorschläge und ein Beispiel bringen. Erstens, wenn wir sagen, es gibt mehr Aktivismus, wir haben diese Frage von Aktivismus in Wissenschaft und Journalismus stellt sich, dann glaube ich, ist die und gleichzeitig ist damit aber die Bedrohung verbunden, dass man, dass das als die Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Prozessen schwächend, die wir ja durchaus dringend benötigen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir auf die verzichten könnten. Es ist ein bisschen ein Dilemma. Einer meiner Vorschläge, wie man damit umgehen könnte, wäre, mehr Offenheit zu wagen. Ja, weil wenn ich mit mehr Offenheit in mehrfacher Hinsicht, ja, mehr Offenheit, es geht darum, nicht nur zu behaupten, sondern auch, und nicht nur ein Paper zu veröffentlichen, sondern auch die Rohdaten zu veröffentlichen. Ja. Also nur als ein Beispiel, beim Momentum-Institut geben wir 2-3 Mal im Jahr, weil es sehr teuer ist, repräsentative Befragungen in Auftrag. Zum Beispiel machen wir dann gemeinsam mit dem SORA-Institut. Was wir aber auch tun ist, wir stellen die Rohdaten dieser Befragungen, ja, auf unsere Webseite, wir haben ein Open-Science-Portal, und wir sagen, und wenn jetzt, sagen wir mal, die Agenda Austria auf die Idee kommt, diese Daten anders auszuwerten, do it! Ja? Also, wir sagen, wir haben da nichts zu verbergen. Wir legen unsere Methoden offen, wir legen die Daten offen. Wenn er sagt, wir sind Aktivisten, schon gut, aber habt ihr auch ein inhaltliches Argument? Ja? Also die Frage, wie kriegt man es von einer Ad hominem-Ebene wieder auf eine inhaltliche Ebene? Und das Zweite betrifft natürlich dann genau das. Wenn es stimmt, was ich sage, dass quasi normative Positionierungen und Haltungen unhintergehbar sind, dann ist ja die Antwort nicht, sie zu leugnen, sondern wäre genau die Antwort auch damit, offen umzugehen. Ja? Und dann natürlich, wenn ich dann quasi eine Person habe, die ich weltanschaulich klar verorten kann, ja, dann natürlich werde ich da besonders kritisch in dieser Hinsicht nachschauen. Und es gibt auch Leute oder andere weltanschaulich Andersdenker, die dann doppelt genau hinschauen, ja, und sich über jeden Fehler freuen, den sie finden. Aber das ist ja dann in einem Erkenntnisprozess zugänglich, wenn wir das Ganze auf eine inhaltliche Ebene heben und mehr Auseinandersetzung haben. Ja, also das mit Auseinandersetzung meine ich doppelt. Das ist, die Doppelbedeutung ist hier bewusst gedacht. Mehr Auseinandersetzung mit den Inhalten und weniger mit der Person. Und mehr Auseinandersetzung im Sinne von auch kritisch konstruktiver Austausch. Wie konstruktiv das dann immer ist, ja, wenn Weltanschauung im Spiel ist, wissen wir, es kann auch sehr schnell kritisch werden. Ist jetzt alles hoffnungslos oder gibt es überhaupt Beispiele, wo das funktioniert? Ja? Und ich möchte abschließen deshalb mit einem Beispiel, zu dem ich viel geforscht habe und wo ich glaube, dass man da beobachten kann, wie so ein neues Wissensparadigma in der Praxis funktioniert. Und ich sage, möchte wegschicken. It's not always pretty. Ja, es ist manchmal hässlich. Und es ist natürlich auch nicht ohne Fehler. Oder es gibt natürlich auch dort wieder Paarabhängigkeiten und Probleme, Einseitigkeit und so weiter. Da kann man auch noch gern drüber reden dann in der Diskussion. Aber ich möchte das Beispiel trotzdem bringen, weil es, finde ich, sehr instruktiv ist. Ein Beispiel, das alle hier kennen. Und zwar ist das die Wikipedia. Warum die Wikipedia? Vielleicht... Da ist eigentlich interessant daran zu beobachten, wie sich das Verständnis dessen, was die Wikipedia ist, was sie kann, wie sich das verändert hat seit der Gründung. Die Wikipedia wurde vor über 20 Jahren gegründet, 2001. Und in den ersten 10 Jahren des Bestehens der Wikipedia war die Frage, die sich alle gestellt haben, in den Medien und sonst wo, ja, kann man das glauben, was da drin steht? Ich meine, da kann ja jeder alles reinschreiben. Ja, also so, diese Frage ist eigentlich tot. Die Frage gibt es nicht mehr. Die Frage wurde ersetzt durch... Ich habe immer probiert, was in die Wikipedia reinzuschreiben, man wurde sofort wieder gelöscht und rückgängig gemacht. Man kriegt überhaupt nichts mehr in die Wikipedia reingeschrieben. Also das ist mal das Erste. Aber das Zweite, und das ist noch viel spannender. Während am Anfang die Wikipedia aufgrund dieser Offenheit für Manipulation, Vandalismus und vielleicht sogar Fake News, für Desinformation, ja, am Anfang war sehr stark konfrontiert war mit Skepsis. Kann man dem glauben, was da als Wissen präsentiert wird? Das Zweite, auch spannend, Wikipedia, die nicht klar einordnbar war. Sie haben zwar gesagt, sie sagen bis heute, wir machen eine Enzyklopädie, Aber in Wirklichkeit machen sie nicht eine Enzyklopädie, sie machen was anderes. Es ist was komplett Neues. Weil Wikipedia genau irgendwie so da zwischen Wissenschaft und Journalismus angesiedelt ist. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, es gibt ein aktuelles Thema, das hoch umstritten ist, politisch. Denken Sie Corona, denken Sie den russischen Überfall auf die Ukraine. Ja? Das ist ein Beispiel hier, ja? wo man denkt, okay, hier ist es wirklich umstritten, hier weiß ich nicht, hier bin ich unsicher, hier weiß ich selbst nicht, was ich glauben soll und wen ich glauben soll. Aber wenn ich eine Seite empfehlen würde, wo man da nachschauen soll, gerade bei Themen, die sehr umstritten sind, dann wäre das immer die aktuelle Wikipedia-Seite, weil da bin ich relativ aktuell informiert. Ja? Gerade bei Themen, die umstritten sind, kann ich sicher sein, dass die verschiedenen Streitparteien da drauf schauen. Ja? Ich habe sehr, sehr viele Menschen, die daran arbeiten. Ja? Also das gilt nicht für Nischenthemen, ja? für die sich kein Mensch interessiert. Da ist auch die Wikipedia fehleranfälliger. Ja? Aber gerade wenn man die... Wie steht es gerade? Was ist der aktuelle Stand des Corona-Wissens? Ich wüsste keine bessere Quelle, um das schnell und quasi verständlich in meinen Überblick zu verschaffen als die Wikipedia. Und was ist die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung dafür ist, jede Änderung, die hier in der Wikipedia passiert, wird dauerhaft aufgezeichnet und nachvollziehbar gemacht. Das heißt, wir haben hier radikale Offenheit und Transparenz, was die Prozesse der Inhalterstellung betrifft. Das Zweite ist, und das finde ich essentiell, es wird nicht behauptet, ein abschließendes, sicheres Wissen zu präsentieren. Wir wissen, alle wissen, dass in der Wikipedia jeder theoretisch alles reinschreiben kann, praktisch nicht. Aber dieses Erkenntnis als etwas immer notwendig Vorläufiges und als etwas immer notwendig Unsicheres und nie Abgeschlossenes quasi nicht nur irgendwo im Hinterkopf zu haben, sondern bewusst zu machen. Ja? Und das tut Wikipedia oft, alleine durch die Art und Weise, wie sie erstellt wird und wie sie aufgebaut ist. Ich würde sagen, das ist ein unschätzbarer Beitrag, ja, zu einem reflektierten Umgang mit dem, was wir Wissen nennen. Und dieser Beitrag wirkt, und das ist das Wunderschöne, eben weit über Journalismus und Wissenschaft hinaus, sondern wirkt auch wirklich in die Breite der Bevölkerung hinein. Wikipedia, und das ist auch noch unterschätzt, Wikipedia ist ja nicht nur selbst eine der 10 meistbesuchten Webseiten im Netz und die einzige nicht kommerzielle Webseite unter den 50 meistbesuchten. Ja? Also sonst ist ja alles ist Kommerz, alles ist Werbung, außer Wikipedia. Aber in Wirklichkeit unterschätzt das noch die Bedeutung der Wikipedia als Wissensressource. Denn was ist die meistbesuchte Webseite im Netz? Mit Abstand. Google, natürlich Google. Und worauf basieren die Google-Suchergebnisse? Worauf basieren nicht nur die Ergebnisse in der Liste, sondern ganz viele Fragen, die Sie an Google richten. Ja? Die Antwort wird gleich in einem Kästchen direkt bei Google präsentiert, rechts oben, kennen alle. Ja? Also diese Google-Knowledge-Boxen. Na, wo kommt das her? In 9 von 10 Fällen aus der Wikipedia. Das ist Wikipedia-Wissen, das dort strukturiert vorbehalten wird. Das heißt, das Ausmaß der Bedeutung von Wikipedia-Wissen für unsere Wissenslandschaft kann man nicht hoch genug einschätzen. Deshalb sind natürlich Probleme, die Wikipedia hat auch wirklich große Probleme, nämlich zum Beispiel Diversitätsdefizite, zum Beispiel andere Probleme, was zum Beispiel betrifft veraltetes Wissen und so weiter. Das wäre jetzt aber wirklich das Thema eines eigenen Vortrags. Deshalb möchte ich es hiermit bewenden lassen und mich für die Aufmerksamkeit bedanken und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.